Ja, zuerst mal hallo. Ich finde es super schön, dass ich heute bei euch sein kann. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Matthias Sukkot ist ja im Urlaub und er hat mich gefragt, ob ich nicht heute Morgen hierher kommen könnte. Matthias und ich kennen uns auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ja, Jahrzehnte, ihr seht es von den Haaren her. Ja. Ich selber, mein Name ist Hermann Hanselmann. Ich komme eigentlich aus Stuttgart-Vaihingen, aber nicht gebürtig, aber aufgewachsen. Und die Liebenzeller in Leinfelden, Leinfelden-Echterdingen, das war sozusagen meine Heimatgemeinde, Heimatgemeinschaft. Und ich habe dort über viele Jahre Jungschar gemacht, bevor ich dann 1984 nach Tübingen zum Theologiestudium gegangen bin. Bin dann nach 2 Jahren nach Liebenzell gewechselt. Das hat aber nur eine persönliche Wegführung von Gott auf mich gehabt. Also nicht jetzt wegen Theologiestudium, sondern allgemein so. Und dann war ich 86 in Liebenzell. Klassenbruder von mir, Martin Sieler, der sicher manchen von euch auch bekannt ist. Und der Matthias Sukkot war damals, wir waren im ersten Jahr und der Matthias war im Abschlussjahr. Von daher kennen wir uns da auch schon sehr lange. Und dann war ich nach der Ordination 91 bis 98 in Oettingen, Nördlinger Ries. Und dann 10 Jahre in Freiburg im Breisgau, Südbaden. Da haben wir auch EC-Studiarbeit gehabt und so vieles andere auch im Haus. Und dann noch 7 Jahre im Odenwald, Südhessen, zwischen Heidelberg und Darmstadt, so ganz grob gesagt, ja, im Odenwald dort. Und dann kam 2014 auf 15 die Anfrage von der Mission für Südosteuropa, eine kleine Missionsgesellschaft, die in der Nähe von Siegen ihren Sitz hat. Friedemann Wunderlich ist dort der Missionsleiter. Und die haben über die Liebenzeller Mission gefragt, ob nicht in Schorndorf, das ist von Stuttgart aus Richtung Waiblingen und dann noch ein bisschen weiter Richtung Schwäbisch Gmünd, für dieses christliche Begegnungszentrum Eichenbach nicht ein Leiter-Ehepaar dort die Hausleitung übernehmen könnte. Und meine Frau und ich oder mit den Kindern zusammen sind dann 2015 dorthin gezogen und ich habe die Leitung dann dort gehabt, bis Corona kam. Und dann war natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Man wusste auch nicht, wie die ganze Sache sich entwickelt. Wir hatten die beste Belegung, aber Gott hat es anders geplant mit Corona. Und dann hat Gott einen ganz tollen Weg geöffnet. Mission hat gesagt, wir wollen dich unbedingt behalten. Du kannst doch von der Hausseite in die Missionsseite wechseln. Das heißt, wir brauchen hier für den Süden einen Missionsreferenten. Und da, die Stelle war schon lange nicht besetzt und von daher bin ich sozusagen durch Corona-Zeit dann von der Missionsseite auf die Hausseite gewechselt und seither als Missionsreferent hier für Deutschland zuständig. Wohne in Schorndorf. Meine Frau hat dann die Hausleitung übernommen, nachdem Corona wieder möglich war von dem Gästebetrieb. Und dann ist meine Frau leider dann im Frühjahr 23 sehr schwer erkrankt an frontotemporaler Demenz und ALS-Krankheit. Und Jesus hat sie am 19. November, mit 60 Jahren dann heimgerufen zu sich. Ja, ich werde jetzt 63 im Januar, von daher habt ihr so eine kleine Vorstellung. Wir haben 4 Kinder. Die Älteste, die ist 30, die ist Ergotherapeutin. Und dann haben wir einen 28-jährigen Behindertensohn, der ist in Schwäbisch Gmünd in einer Einrichtung von der Diakonie Stetten. Und unsere Deborah, die ist 26, die ist gerade auf Arbeitssuche, die hat soziale Arbeit studiert und hatte eine Arbeit, aber da hat es nicht ganz so gepasst und da ist sie jetzt gerade im Wechseln und Gucken. Und der Jüngste, unser Elias, der hat jetzt gerade letzte Woche seinen Bachelor gemacht in Konstanz und der geht jetzt nächste Woche mit YM, sicher dem einen oder anderen bekannt, nach Norwegen, nach Alesund oder Olesund heißt auf Norwegisch. Und kennt ihr das? Ihr seid dort gewesen. Wahnsinn! Ich glaube, da muss ich unserem Elias eure Adresse mal noch geben. Der fliegt nämlich am Mittwoch dann für ein Vierteljahr, beziehungsweise ein halbes Jahr ist er ja, aber ein Vierteljahr dort und dann ein Vierteljahr noch im Einsatzgebiet. Mal sehen, wo es ihn dann hin verschlägt. Ja, ihr könnt mich nachher noch fragen, ich bin nachher noch da. Ich will jetzt die Predigtzeit nicht so arg verkürzen, aber auf jeden Fall finde ich super schön, dass ich heute hier sein kann. Moment, da ist der X eingeschaltet. So, jawohl. Ja, das Thema Nachfolge erfordert ganzen Einsatz. Ich habe euch mal ein paar Dinge mitgebracht. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere diese Bauwerke, der Watkins Tower, Haus der Räte oder die Adenauer Villa. Schon mal gehört irgendwie? Nicht? Also können wir heute Morgen eine kleine Bildungslücke schließen. Alle Bauwerke wurden begonnen, aber nie vollendet, nie fertiggestellt. Okay, wir haben hier nicht weit weg ja auch so ein Bauwerk, das habe ich jetzt bewusst nicht raufgenommen. Ihr wisst, der Schwabenland Tower da, ja. Aber für die Stuttgarter ist es ja auch ein bisschen, ja, okay. Ich habe so ein Bild mitgebracht von diesem Watkins Tower, die erste und die einzige vollendete Etappe des Watkins Towers. Das ist der untere Teil von einem Bauwerk, das dem Eiffelturm in Paris nachgeahmt werden sollte, in London. 81 bis 1894 haben die da gebaut, 47 Meter hoch, aber haben das ganze Ding 1904 bis 1907 schon wieder abgetragen und die 2700 Tonnen Alteisen haben sie dann nach Italien exportiert. Übrigens an derselben Stelle steht jetzt das Wembley Stadion. Aber sie haben nicht damals jetzt wegen dem das weggebaut. Ja? Das Haus der Räte sieht man hier. Haus der Sowjets, auch ein repräsentatives Hochhaus in Kaliningrad, Königsberg in Russland. Man baute in den 70er Jahren daran, sieht man vielleicht auch aus dem Baustil ein Stück weit, aber Bauarbeiten wurden dann vorzeitig eingestellt. Und 2005 war dann das 750-jährige Stadtjubiläum und da haben sie gedacht, müssen wir wenigstens ein paar Fenster reinbauen. Haben sie dann auch gemacht, aber das ganze Gebäude ist dann 2023 abgerissen worden. Ja? Also gibt es auch nicht mehr. Und hier die Adenauer Villa im Eifler Kammerwald ist im Rohbau stecken geblieben. Sie sollte damals dem Bundeskanzler Konrad Adenauer als Altersruhesitz, Jagd- und Gästehaus dienen. Es liegt zwischen den Gemeinden Duppach und Steffeln, wo 1955 auf einem 2000 Quadratmeter großen Grundstück im Wald mit dem Bau einer aufwendigen Villa mit insgesamt 600 Quadratmetern Wohnfläche, einem atombombensicheren Keller und einem Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach begonnen wurde. Allerdings muss man sagen, Konrad Adenauer war ein klarer und klare Linie gehabt, hat gemerkt, da ist Korruption schon im Bau. Und dann hat er gesagt, nee, das ganze Ding will ich nicht haben. Und das ist gestoppt worden und bis heute ein Lost Place. Also, wer im Urlaub mal irgendwo gucken will, Lost Places sind ja manchmal sehr interessant zu gucken, der kann da mal nach der Adenauer Villa schauen. Ja, für Bauruinen manchmal eine peinliche Geschichte für Leute, die das so begonnen haben. Aber die Frage ist natürlich auch, wie sieht es in unserem Leben aus? Wenn man das so eine Baugeschichte mit unserem Leben vergleicht, könnte man sagen, ja, wie ist das? Müssen wir nicht auch überlegen, wie ist das eigentlich so in unserem Leben? Gibt es da nicht auch Dinge, wo ich vorher klar überlegen muss, was hat es für Kosten? Was sind vielleicht für Dinge zu beachten? Was ist der Preis davon? Und letzten Endes geht es auch ums beim Christsein darum. Und Jesus hat mal die Sache so beschrieben, überlegt es euch vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Ich habe euch den Predigttext mal mitgebracht, hier könnt ihr ihn mitverfolgen. Wie schon oft wurde Jesus von einer großen Menschenmenge begleitet. Er wandte sich zu ihnen und sagte, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er dann nicht vorher die Kosten überschlagen? Er wird auch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundaments, Watkins Towers, aufhören muss. Die Leute würden ihn auslachen und sagen, einen Turm wollte er bauen, aber sein Geld reicht nur für das Fundament. Oder stellt euch vor, ein König muss gegen einen anderen König in den Krieg ziehen. wird er dann nicht vorher mit seinen Beratern überlegen, ob seine Armee 10.000 Mann die feindlichen Truppen schlagen kann, die mit 20.000 Mann anrücken? Wenn nicht, dann wird er, solange die Feinde noch weit entfernt sind, Unterhändler schicken, um über einen Frieden zu verhandeln. Überlegt also euch vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht mein Jünger sein. Ja, da heißt es, so beginnt unser Text, wie so oft schon wurde Jesus von einer großen Menschenmenge begleitet. Da waren ja die 12 Jünger dabei, der Petrus zum Beispiel, der ja eigentlich alles aufgegeben hat, seine Familie, sein Haus, sein Job, sein Fischerboot, hat er alles zurückgelassen. Was will denn Jesus noch mehr? Oder Levi, der Zöllner, der seinen Job an den Nagel gehängt hat. Was will Jesus noch mehr? Oder da waren auch Frauen dabei, die mit Jesus mitgezogen sind. Und dann gab es noch viele, die vielleicht so eine Art Kurzpraktikum gemacht haben, irgendwie, ja, so Shorttimers, die irgendwo da waren und dann mit Jesus so ein paar Meilen mitgelaufen sind. Missionarischer Kurzeinsatz, sowas könnte man sagen. Okay, super, was will denn Jesus jetzt noch mehr? Und dann beginnt Jesus gleich zu Beginn unmissverständlich deutlich mit meinem ersten Punkt, und so will ich es mal nennen, der Preis der Nachfolge. Ein Jünger von Jesus zu sein, ist ja mehr als nur ein Sympathisant oder ein Fan. Es ist mehr als ein Hobby. Christsein ist kein Hobby. Nee. Christsein ist auch keine Freizeitbeschäftigung oder ein kleiner Sonntagstrip zum Gottesdienst. Christsein ist eigentlich ein Fulltime-Job. 24/7. Das heißt eigentlich Christsein. Jesus nachfolgen ist mit Kosten und mit Risiken verbunden. Jesus sagt hier ganz klar, was Christsein bedeutet und was es kostet. Nicht nur damals bei Jesus oder zur Zeit von Jesus gab es Menschen, die falsche Versprechungen gemacht haben. Auch in unserer Zeit heute gibt es viele, die falsche Versprechungen machen. Wahlversprechungen, Werbung und pipapo. Ich habe vor kurzem mal ein super schönes Bild gesehen, ich habe es leider jetzt nicht dabei, von einem super Hotel am Mittelmeerstrand. Also da will man gern Urlaub machen. Aber mich hat es einfach interessiert. Ich habe gedacht, ich google mal, und das war interessant, dass direkt an diesem Hotel, neben diesem Hotel, eine Eisenbahnlinie vorbeigefahren ist. Also die haben sie natürlich schön wegretuschiert auf dem Bild. Aber da sieht man, wie die Werbung manches Mal einen auch ganz schön reinlegen kann. Wie ist das bei Christen? Ja, auch Christen können manches Mal falsche Versprechungen abgeben. Ja, Jesus macht dich immer gesund. Du bist immer topfit und es wird nie etwas sein. Du hast uns vorher da mit dem Lied da auch reingebracht. Jesus ist auch in den schwierigen Zeiten da. Ja, ich denke, das ist wichtig. Es ist nicht immer alles on top. Und da sagt Jesus, wer nicht bereit ist, sein Kreuz um meinetwillen auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der gehört nicht zu mir. Also wenn das so ist, Kreuz auf sich nehmen, lohnt sich dann überhaupt das Christsein? Lohnt es sich überhaupt, Jesus nachzufolgen? Wenn ich aus meinem eigenen Leben das auch so sagen darf, dann muss ich sagen, ja, es gibt wirklich schwierige Zeiten und immer wieder schwierige Zeiten. Aber auf jeden Fall muss ich mir auch dessen bewusst sein, um wie viel höher ist der Gewinn unserer Nachfolge. Der Gewinn, was am Ende bleibt. Das Ziel, auch wir haben vorhin vom Ziel gesungen. Das Ziel ist die ewige Gemeinschaft bei Gott, die himmlische Heimat, für immer in der Nähe bei Jesus zu sein. Und ich denke, da geht es nicht nur darum, auf dem Jenseits irgendwann halt vertröstet zu sein, sondern ich merke das selber auch jetzt in der Situation, wo ich alleine bin. Ich merke, klar, dass viele für mich beten. Aber ich merke, dass Jesus auch da ist und die Kraft gibt. Es ist nicht jeder Tag gleich. Okay, das muss ich auch sagen. Aber er gibt die Kraft, auch durch schwierige Situationen durchzukommen. Mir hat vor kurzem einer gesagt, ja, aber ich habe erst manche Schwierigkeiten, weil ich gerade Christ bin. Weil ich an Jesus glaube und mit ihm unterwegs bin. Da muss ich sagen, okay, das stimmt auch. Mancher Stachel piekst einen Christen erst, nachdem er angefangen hat, mit dem Glauben an Jesus ernst zu machen. Aber Jesus will uns mit diesem Text auch deutlich machen und den Leuten damals, er will die Traumtänzer sozusagen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Sie sollen mit klarem Verstand auch die Kosten der Nachfolge überschlagen. Jesus will keine geistlichen Hochseilartisten, sondern er will uns vor dem Absturz bewahren. Nachfolge verlangt Klarheit und Wahrheit. Und schon im Alten Testament sagt der Hirte und auch König David, der auch ziemlich schwierige Situationen in seinem Leben durchmachen musste, im Psalm 63, Vers 2, es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir, aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Aber wer mit Jesus geht, begibt sich nicht zur Ruhe. Wer Jesus folgt, der ist mitgenommen auf den Weg, wo man sagen muss, wo es auch vielleicht manchmal so ist, dass Knie aufgeschlagen werden, der Weg, der in die Knochen geht. Aber Jesus sagt nicht einfach, mein Weg ist bequem, aber mein Weg hat ein Riesenziel. Und Pastor Peter Strauch, vielleicht kennt ihr ihn mal, Namen schon mal gehört, er hat auch manche Lieder gedichtet, der hat mal Folgendes in einem Lied so beschrieben. Wer mit Gott lebt, kennt, der hat nicht nur, aber er kennt auch Schwierigkeiten. Doch das eine steht fest, in keiner Schwierigkeit ist er allein. Wer mit Gott lebt, kennt auch Angst und Sorge, doch das steht fest, er wird nicht einsam sein. Ja, das ist der Preis der Nachfolge. Und Jesus rät auch, die Kosten zu überschlagen. Kostenvoranschlag, das wissen wir beim Auto oder sonstigen Reparaturen oder sonst was, ist mal ganz gut und wichtig, dass man nachher nicht vor den Kopf gestoßen ist oder einfach nur ins Blaue hineinträumt. Und so rät Jesus auch, die Nachfolgenkosten zu überschlagen. Aber ein bisschen anders ist es bei Jesus, als wenn ich über eine Autoreparatur oder was anderes rede. Denn die Nachfolge von Jesus treten kostet nicht einen Teil meines Vermögens vielleicht, sondern mein eigenes Ich. Mein eigenes Ich. Unser Selbstbestimmungsrecht. Und da sagt Jesus, überlegt es euch vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Konsequentes Christsein kostet nicht ein bisschen, nicht viel, nicht sehr viel, sondern wirklich alles. Die Bereitschaft, uns ganz für ihn einzusetzen, ganzer Einsatz. Früher gab es mal einen Satz, da hat es geheißen, sei ganz sein, also Jesus bezogen, oder lass es ganz sein. Keine halben Sachen. Jesus ist auch nicht halb am Kreuz gehängt. Und er ist auch nicht irgendwie nur halb gestorben. Und er hat uns nicht nur irgendwie halb erlöst, sondern er hat alles gemacht. Es ist alles vollbracht. Alles. Und weil Jesus alles geschaffen hat, deswegen heißt es auch für uns, dass wir letzten Endes uns dessen bewusst sind und bewusst sein sollen, dass wir in diese Nachfolge auch so treten können und treten sollen. Jeder, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Ich fand es sehr spannend, wo man sagen muss, bei uns in Deutschland geht es ja noch relativ gut, Christ sein zu sein. In muslimischen Ländern ist es manchmal ein bisschen anders. Ich habe gelesen von einer Frau in Khartoum im Sudan, da hat sich Folgendes zugetragen. Ein reicher Muslim, ein Millionär und Fabrikbesitzer ist gestorben. Seine Witwe Hulda mit ihren 5 Kindern, könnte eigentlich jetzt alles erben. Also da ist nichts irgendwie vorgefallen, sondern der ist einfach gestorben und jetzt hat sie die Möglichkeit, das zu erben. Aber im muslimischen Bereich ist es ein bisschen schwierig. Schwierig deswegen, weil nämlich die Verwandten als Muslime, die Verwandten von diesem Fabrikbesitzer, wollten nämlich gerne das Geld haben. Und im Islam gibt es eine Möglichkeit, dass nämlich nach der Scharia, dem islamischen Gesetz, Christen kein Erbrecht haben. Und dann sind sie einfach zu den Dorfältesten gegangen, vor das Gericht, und haben gesagt, die Hulda ist Christin, also von daher diesmal außen vor und wir sind die Erben. Jetzt wird die Hulda vorgeladen und die Richter stellen an sie die Frage, bist du nun Christ oder bist du Muslima? Was hätte ich, was hätten wir in der Situation geantwortet? Klar können wir sagen, naja, also jetzt gilt es ja, Christ zu sein. Aber habe ich auch die Konsequenzen bedacht? Diese Frau hat 5 Kinder, sie hat keinen Erwerb mehr. Von was lebt sie? Merkt ihr, also das sind rein menschliche Dinge, die da einfach auch schon mal abgehen. Und die Frage ist natürlich, wie stelle ich mich jetzt dazu? Ja, wer nicht, so hat es Jesus mal formuliert, hinten anstellt, das meint das Wort hassen an der Stelle, Vater, Mutter, Kinder, Frau, dazu auch sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Dramatisch zugespitzte Lebenssituation bei dieser Frau Hulda. Und ich habe dann gelesen, sie hat tatsächlich gesagt, wir sind Christen, ich und meine Kinder. Ja, sie hat den Bestand gehalten. Sie hat gewusst, ich kann mich auf Jesus verlassen. Das heißt jetzt nicht, dass ich wie ein Schleckhafen dann alles habe und besitze, aber ich darf wissen, er ist der, der da ist und der für mich sorgt. Und Jesus will wirklich solche hundertprozentigen Nachfolger, die ein ganzes Jahr zu ihm haben. Mir ist da der Petrus noch eingefallen, im Neuen Testament. Dieser Petrus, der war auch voller Eifer. Sogar da beim Abendmahl hat er noch gesagt, ja und Jesus, wenn ich mit dir sterben muss, kein Problem. 100% Verlass auf mich. Und ihr wisst, wie die Geschichte dann weiterging. Ein paar Stunden später, diese eine Frau da am Lagerfeuer sagt, der gehört doch auch zu Jesus, oder? Du gehörst doch auch dazu. Ich? Nee, mit Jesus habe ich nichts zu tun. 3-mal verleugnet. Große Pleite. Das ist großes Mundwerk und nachher große Pleite. Aber, interessant, die Geschichte ist da nicht zu Ende. Zum einen ein Blickkontakt zwischen Jesus und Petrus. Hochinteressant. Für Jesus war der Petrus noch nicht aufgegeben. Und er hat sogar auch gesagt, ich bete für dich, hat er im Vorfeld zu ihm gesagt. Ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und das macht Jesus auch für mich, für dich, für jeden von uns. Er betet für uns, dass unser Glaube an ihn nicht aufhört. Auch durch Schwierigkeiten hindurch. Und dann kommt ja die berührende Szene, dort in Johannes 21 berichtet, übrigens am selben Platz, wo Jesus ihn berufen hat, in die Nachfolge, am See Genezareth. Petrus hat wieder in die Nacht nichts gefangen. Pleite, nichts war's. Und dann am Ufer war natürlich schon tolles Frühstücksvesper hergerichtet, Jesus, Fisch und Brot und so weiter, hat Jesus alles vorbereitet. Und dann schnappt er sich den Petrus und dann haben die beide ein seelsorgerliches Gespräch. Und jetzt könnte Jesus natürlich mal den Petrus kräftig in die Pfanne hauen und sagen, du sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Was hast du eigentlich mit mir gemacht? Aber wir lesen gar nichts davon. sondern wir lesen, dass Jesus den Petrus seelsorgerlich fragt, hast du mich lieb? Glaubst du an mich? Willst du mir nachfolgen? Ja klar, will ich, kein Problem. Petrus, willst du wirklich? Ja. Petrus, ich frage dich nochmal, willst du wirklich? Und dann bricht es bei dem Petrus raus. Ja, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da ist dem Petrus groß geworden, Mensch, habt ihr mich Mist gebaut, ziemlich versagt. Aber Jesus, er hält mich. Er steht zu mir. Auch in diesen schwierigen Situationen. Finde ich klasse, dass Jesus da so gigantisch ist, so wie es hier heißt, er rät wirklich, die Kosten zu überschlagen. Aber da kommt noch ein dritter sehr wichtiger Gedanke dazu. Gott selber bürgt nämlich für die Kosten. Und hier sprengt eigentlich, oder hier stoßen wir an die Grenze des Gleichnisses. Denn wenn ich bauen will, wenn ich irgendwie was machen will, dann muss ich ja für diese Mittel auch die Mittel auch aufbringen können. Also wenn ich ein Auto kaufen will und habe nicht so viel Geld, dann muss ich auf die Bank und so weiter, pipapo, die ganzen Geschichten. Aber ich muss das Geld irgendwie bringen, sonst kann ich das Auto nicht kaufen. Und wenn ich einen Kredit aufnehme, muss ich wissen, ob ich die Raten zahlen kann und ob ich es mir irgendwie leisten kann. Wenn es um die Nachfolge geht, dann kostet es mein ganzes Ich, ja. Mein Selbstbestimmungsrecht. Aber entscheidend ist, dass Jesus mich in seine Nachfolge gerufen hat und dass er auch dafür sorgt, dass es klappt. So wie er es damals beim Petrus gemacht hat. Er hätte den Petrus auch fallen lassen können wie eine heiße Kartoffel. Nein, hat er nicht gemacht. Jesus hat uns auch seinen Heiligen Geist gegeben. Und diese starke innere Kraft von Gott, die hilft uns, auch mit ihm auf dem Weg zu bleiben. Der Apostel Paulus schreibt es mal so, Gott, der in uns angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Der uns in die Nachfolge gerufen hat, er wird es auch vollenden. Ich denke da so wie an eine Trauung. Zwei junge Menschen oder ältere, gibt es ja auch, die später heiraten. Auf jeden Fall zwei Menschen, die da sich einander die Ehe versprechen vor Gott. Die werden dann gefragt, willst du deinen Ehemann, deine Ehefrau und so weiter nach Gottes Gebot, Verheißung leben, lieben, ihn als Gottes Gabe lieben, ehren, in Freud und Leid, ihm treu bleiben, bis der Tod euch scheidet? Und was antworten dann die Einzelnen? Ja. Im Normalfall, sage ich mal so. Ja. Normalfall, ja. Ja, sonst wird schwierig. Aber ist das alles, dass sie nur Ja sagen? In der Formulierung heißt es Ja mit Gottes Hilfe. Oder Ja und Gott helfe mir. Und das ist der springende Punkt. Das Ja, das ist wichtig. Aber mit Gottes Hilfe, weil ich merke, ich schaff's nicht, ich kann es nicht. Ich werde immer wieder versagen. Aber Gott ist treu. Er ist der, der letzten Endes auch für die Kosten bürgt. Finde ich gigantisch. Und deswegen können wir wirklich sagen, ja, Gott, der in uns angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Amen. Jetzt ist, glaube ich, so vom Ablauf her. Ich